Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die Apokalypse, gestern und morgen, in der Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart in Paris. Die Doppelkäseplatte, eine Jubiläumsausstellung im Kunstmuseum Stuttgart und ein Theaterstück mit Titel Oleana über Macht, Gebrauch und Missbrauch im St. Pauli Theater Hamburg. Zu all dem lädt sie Michael Köhler ein, zuerst aber nach Nahost. Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Das ist so ein ikonischer Postersatz des Übersetzers und Philosophen Walter Benjamin, verfasst kurz bevor er sich auf der Flucht vor den Nazis 1940 das Leben nahm. In Syrien, im Land der 6000 Jahre alten Städte, der zahlreichen UNESCO-Welterbe-Kulturschätze, bewahrheitet sich das wieder. Kultur und Barbarei, sie müssen zusammen genannt werden. Auf die Freude über das Ende des Assad-Folterregimes folgt das Entsetzen. Bei der tödlichen Gewalt im Westen des Landes am Wochenende, da sprechen Aktivisten von ethnischen Säuberungsaktionen mit annähernd 1000 getöteten Zivilisten. Von Einheit und Einigung hingegen sprach Übergangspräsident al-Sharra. Davon ist nichts zu sehen. Stattdessen Armut, Racheakte, Jagd auf Alawiten. Und das syrische Verteidigungsministerium hat einfach die Kämpfe mit den gestürzten Anhängern des Präsidenten Bashar al-Assad heute einfach mal für beendet erklärt. Auf X jedenfalls. Den Islamwissenschaftler, Nahostexperten und ehemaligen Korrespondenten der FAZ, Rainer Herrmann, habe ich gefragt, zeigen die Machthaber und ihre Sicherheitskräfte jetzt ihr wahres Gesicht?
Bitte nicht vergessen, Herr Köhler, dass es 2 Monate relativ ruhig war. Und jetzt haben wir die schlimmste Gewaltwelle seit dem Sturz von Assad. Also es ist wirklich außer Kontrolle geraten. Nun sagt der Übergangspräsident Ahmad al-Sharra, dass das Land mit dem Versuch konfrontiert sei, das Land in einen Bürgerkrieg zu ziehen. Und das Ganze, blicken wir zurück, hat begonnen am Donnerstag mit Angriffen von Anhängern des gestürzten Regimes auf das Sicherheitspersonal. Und das war offenbar darauf angelegt, eine Eskalationsspirale auszulösen. Und die Frage ist nun, wer hat das Blutbad? Wer hat diese Racheakte an den alawitischen Zivilisten verübt? Waren es die staatlichen Sicherheitsorgane oder waren es nicht syrische dschihadistische Söldner, die offenbar aus allen Landesteilen an die Küstenregion gegangen sind und an den Massakern beteiligt gewesen waren? Sharra verspricht Aufklärung, man wird sehen.
Steht das Land vor einem Staatszerfall?
Der Staat steuert in der Tat auf einen Zerfall zu. Die Gefahren sind einfach zu zahlreich. Also diese Gewaltwelle war nun ein großer Rückschlag. Denn im Innern, da droht ein bewaffneter Aufstand von Anhängern des alten Regimes. So sollen 50.000 Anhänger dieses Regimes nach Schätzungen Waffen tragen. Es droht aber auch das Bündnis der Siegerallianz HDS zu zerbrechen, denn vielen ist Sharra zu pragmatisch und sie wollen einen Gottesstaat und nicht einen modernen Staat mit modernen Institutionen. Inklusive Regierung wäre das Lösungswort. Alle müssen das Gefühl haben, wir gehören diesem Staat an. Dazu ist wirtschaftliche Hilfe nötig, denn die Wirtschaft liegt am Boden.
Ich glaube, Sie haben das Schlüsselwort genannt, Herr Herrmann, nämlich vom Gottesstaat. Der moderne Staat, wie wir ihn kennen, westlicher Prägung, ruht auf der Trennung von Staat und Kirche, also einer Entpolitisierung von Religion, auf Rechtsstaatlichkeit, auf Gewaltenteilung. Gerade das erleben wir aber doch im Moment nicht.
Nein, also die Übergangsregierung setzt sich im Wesentlichen zusammen aus der alten Regierung der Provinz Idlib, wo die Siegerallianz HTS herkommt. Übergangspräsident Sharra spricht gerne von Wandel, aber spricht nicht von Demokratie. Er will pragmatisch sein, macht eine Schamoffensive. Aber wir dürfen nicht vergessen, seine Siegerallianz entspringt dem salafistischen Islam mit einer rigiden Auslegung der Scharia. Und dieser salafistische Islam sieht nicht im Volk den Souverän, sondern in Gott. Und die Schlüsselfrage wird sein, schafft es Sharra, dem ich einen guten Willen nicht absprechen will, alle einzubinden?
Wenn wir denken, wir reden ja nicht über irgendein Land, sondern sowas wie die Wiege der Zivilisation auch. Also die Altstadt von Aleppo, Altstadt von Damaskus, paar tausend Jahre alte bewohnte Städte sind das, Ruinen von Palmyra. Das weite Teile stehen eigentlich unter UNESCO-Welterbeschutz, auch die antiken Dörfer Nordsyriens. Ist das auch ein Kulturkampf? Wer das kulturelle Erbe in Besitz bringt, hat die Macht und die Regierung?
Es ist mehr als ein Kulturkampf, es ist zunächst ein Kampf um die Hegemonie, um die Vormacht im Nahen Osten. Syrien ist der Schlüsselstaat in der Levante, an dem sich die Ordnung des Nahen Ostens entscheidet. Denn der Sturz des Assad-Regimes hat eine historische Machtverschiebung ausgelöst. Die iranische schiitische Achse von Teheran ans Mittelmeer, die 40 Jahre lang aufgebaut wurde, verfeinert wurde, ist zerbrochen. Und an deren Stelle treten nun Sunniten als neuer Machtfaktor. Und Iran, das erstmals seit der Antike wieder einen Einflussbereich bis ins Mittelmeer hatte, findet sich nicht damit ab. In den iranischen Medien habe ich erstmals im Dezember gelesen, dass dort von der Bildung eines sogenannten syrischen Volkswiderstandes die Rede war, den die iranischen Revolutionsgarden unterstützen würden. In iranischen Medien ist von einer syrischen Konterrevolution die Rede. Und in der Tat sehen wir seit Mitte Februar Zeichen eines Pro-Assad-Aufstandes, den mutmaßlich Iran und auch die Hisbollah unterstützen. Ob es gelingt, Syrien zu stabilisieren, hängt also sehr stark von den externen Nachbarn ab. Denn alle haben ein Interesse, dass Syrien stabil bleibt, beispielsweise Jordanien, der Libanon, die Türkei, um Flüchtlinge nach Syrien zurückbringen zu können.
Der Kampf um kulturelle Hegemonie im Schlüsselstaat Syrien, der Nahostexperte und Buchautor Rainer Herrmann war das. Untergang und Weltenbrand, das sind nicht nur Horrorszenarien aus Antikriegsfilmen wie Apocalypse Now, sondern auch Aufrufe zur Umkehr. Die biblische Prophezeiung vom Ende, vom Feuer, von der Vernichtung, auch als Aufruf dazu, am Leben mitzubauen, ist zu ändern. Apokalypse nicht als das Ende, sondern dieses Ende. Enthüllung eines falschen Lebens. Der prophetische frühchristliche Text der Offenbarung des Johannes war ziemlich kulturtreibend. Von den Inkunabeln, Buchmalereien des 14. Jahrhunderts, über Kupferstiche, Radierungen des Barocks, natürlich Albrecht Dürers Holzschnitte, über die Sozialkritik Goyas bis zu den Schreckensvisionen in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Reichen die Darstellungen der Apokalypse in der Ausstellung der Pariser Bibliothek National unter dem Titel Apokalypse, gestern und morgen. Ihre bildliche Motiv- und Ideenwelt sah für uns Eberhard Spreng, der gleich mit Richard Wagner anfängt.
Ein kurzer Ausschnitt aus dem Melancholia-Film von Lars von Trier steht wie eine visuelle Vorahnung am Anfang der Apokalypse-Ausstellung in der Bibliothèque nationale de France. Auf die biblische Erzählung blickt man gerne in unruhigen Zeiten, wie Kuratorin Jeanne Brun erklärt. An die Apokalypse denkt man in Zeiten der Krise, wenn die üblichen Symbolsysteme, mit denen wir uns die Welt erklären, nicht mehr ausreichen. Das war in Übergangszeiten der Fall, etwa beim Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit oder im 19. Jahrhundert mit seiner industriellen Revolution. Apokalypse meint im griechischen Wortsinne nicht Katastrophe, sondern Enthüllung oder christlich Offenbarung. Sie ist kein Ereignis, sondern eine Reihe von Visionen ihres Autors. Erste bildliche Zeugnisse dieser Vorstellungen sind illuminierte Handschriften aus Nordspanien. Zu diesen Beatus-Kodizes genannten Werken zählt der Beatus von Saint-Sever mit seinen 105 Illustrationen aus der Mitte des 11. Jahrhunderts. Die Pariser Schau zeigt einige solcher Werkzyklen. Aus dem Mittelalter stammen die berühmten Wandteppiche aus Angers, von denen wir drei Stücke ausstellen dürfen. Wir zeigen auch den kompletten Apokalypse-Zyklus von Dürer, dessen 15 Holzschnitte für Jahrhunderte prägend waren. Die Aquarelle von William Blake sind für mich ein Höhepunkt der Ausstellung. Sein The Vision of the Last Judgment ist ein wunderbares Flimmern von Details und fast schon surrealistisch. Das Aquarell von 1808 illustriert den Höllensturz beim jüngsten Gericht als symmetrisches Wimmelbild, das das Leiden als ästhetisches Ereignis feiert, als Pose, als elegantes Desaster. Mit der Apokalypse entsteht in unserer Kultur eine morbide Faszination für gewalttätige Ereignisse. Gewaltereignisse als Genuss, Amüsement beim Blick auf das, was den Verdammten passiert. Ein ambivalentes Spiel. Wir sollen vom Bösen abgeschreckt werden und sind zugleich wie hypnotisiert von Darstellungen apokalyptischer Gewalt. Je mehr sich die Ausstellung der Moderne nähert, umso mehr verliert sich das heilsversprechende Apokalypse, an deren Ende ja das himmlische Jerusalem stehen soll. Aus dem 20. Jahrhundert kommen Werke, die das Thema der Apokalypse nunmehr als pure Katastrophe begreifen. Der österreichische Philosoph und Dichter Günther Anders nannte das eine Apokalypse ohne Reich. Werke von unter anderem Odilon Redon, Ludwig Meidner, Otto Dix und Wassily Kandinsky stehen für eine Epoche, die für die Überwindung ihrer Plagen, Geißel und Sünden nun nicht mehr auf himmlischen Beistand rechnet. Zu diesem Blick auf die Moderne gehören auch Filmklassiker wie Alain Renés Hiroshima Mon Amour und Chris Marquers Fotoroman La Jetée, zu Deutsch Am Ende des Rollfelds. La Jetée von Chris Marquer öffnet den Blick auf den letzten Teil der Ausstellung, den Tag danach. Der Protagonist reist in die Vergangenheit und in die Zukunft mit verbundenen Augen. Denn er muss raus aus dem Trugbild der Wirklichkeit und seine Augen öffnen für die Wahrheit. Gleich nebenan stellt ein mehrere Meter breites Gemälde eine gewaltige Flammenwolke dar. Anne Imhoffs Bild von 2022 ist auch das Plakatmotiv. Diese Explosion ist eine Seite der apokalyptischen Zeiterfahrung, die einer zerstörerischen Plötzlichkeit. Die andere ist das Citadins Schwarz-Weiß-Foto The Book End of Time von 2013, die Darstellung eines alten, zum Mineral erstarrten Buches, dem Überrest einer vergangenen Zivilisation. Die Pariser Schau Apokalypse, gestern und morgen, zeigt eine der wirkmächtigsten Erzählungen der biblischen Literatur und ihre Wechselwirkungen mit unseren zeitgenössischen Erfahrungen. Eine kunsthistorisch interessante Chronik mit nicht durchgängig fesselnder Sinnlichkeit.
Sagt Eberhard Spreng über Apokalypse gestern und morgen in der Bibliothek Nationale Paris. Er spielt den Professor John, der bekannte Schauspieler, Regisseur, ehemalige Intendant der Salzburger Festspiele, Sven-Erik Bechtolf. Er steht im St. Pauli Theater auf der Bühne im Stück Oleana. Und darin geht es um sexualisierte Gewalt, Macht, Missverständnisse und fehlende Selbstkritik. Das Stück stammt vom Dramatiker, Drehbuchautor David Mamet, Jahrgang 1947 aus Chicago, ist inzwischen 3 Jahrzehnte alt. Und es fragt, wann ist etwas ein Übergriff? Wie ist was gemeint? Wer bestimmt das? Sehr aktuelle Fragen, lange vor MeToo gestellt. Oleana ist eine Art Krimi über einen Professor, seine Studentin und den Vorwurf des Missbrauchs, der nicht nur ein Opfer hat und voraussetzt, sondern auch eine Karriere zerstört. Wie wirkt das heute? Im St. Pauli Theater in Hamburg hat Ulrich Waller das Zwei-Personen-Stück neu inszeniert und Michael Lages sah es.
Sie kommt nicht mit. Die junge Studentin, die sich so sehr abrackert, weil sie mit Hilfe des Studiums den sozialen Aufstieg sucht, versteht einfach nicht, wovon wirklich die Rede ist im Pädagogikseminar des Professors. Und er kann es ihr nicht erklären, weil er die Sehnsucht nach höherer Bildung um jeden Preis, wie ihn die Studentin repräsentiert, für einen fundamentalen Irrtum auf dem Weg der Selbstfindung hält. Und so ist Verstehen und Verständnis zwischen beiden unmöglich, etwa gleich zu Beginn. Eigentlich müsste der Herr Professor sich um den geplanten Hauskauf kümmern, berät aber außerhalb der Sprechstunde auch Carol, die Studentin.
Warum bleiben Sie hier bei mir, wenn Sie gehen müssten?
Weil Sie mir sympathisch sind.
Wieso?
Vielleicht gleichen wir uns.
Aus dieser Sympathie aber wird eine Schlacht. Die Studentin beschwert sich öffentlich über eine harmlos wirkende Berührung durch den Professor, dessen Karriere ist in Gefahr. Komplett zerstört wird sie, als nach einem Versöhnungsversuch von Seiten des machtvollen Mannes der Vorwurf der Vergewaltigung im Raum steht. Schließlich will die Gruppe Studierender, zu der Carol bald gehört, die Bücher des Professors aus dem Lehrplan verbannen. Und der muss öffentlich ein fundamentales Schuldeingeständnis verlesen.
Was werden Sie anders machen? Es ist schwer, nicht wahr? Aber einer muss immer leiden. Oder eine. Und bisweilen leiden wir alle.
Johanna Asch spielt Carol, Sven-Erik Bechtolf den Professor, wie er das vor gut 3 Jahrzehnten und noch fast am Beginn der eigenen Karriere in Jürgen Flims Inszenierung am Thalia-Theater tat. Wie war das damals?
Bei gewissen Lauterkeit kann ich sagen, dass die Leute sich gestritten haben über wer hat Recht, sie oder er. Weil wir dachten, keiner hat Recht. Es ist grauenhaft, dass wir nicht mehr zueinander finden.
Der Konflikt zwischen Macht und Mann Hi und Widerstand und Frau Da besteht ja weiter. Wie empfinden Bechtolf und Johanna Asch ihn heute mit diesem damals wie heute explosiven Text?
Ich würde mir wünschen, die Leute würden rausgehen und sagen, Wir sollten besser miteinander umgehen. Wir sollten uns besser zuhören.
Erstmal festzustellen, dass dieses Bewusstsein, was einfach entstanden ist, über strukturelle Gewalt, über Machtmissbrauch, so wichtig ist. Und es ist so wichtig, dass es das gibt. Und das, was das Stück auch aufzeigt, ist aber, und das finde ich auch traurig, warum werden diese Generationen so gespalten, dass man nicht mehr miteinander reden kann?
Oleana ist ein unverändert starkes Stück. Das finden beide, auch 30 Jahre danach. Johanna Asch sagt,
es geht ja ganz konkret auch einfach um die Sprache und wie man sich ausdrückt und wie man sich mitteilt, ob man sich zuhört.
Und Sven-Erik Bechtolf ergänzt,
man kann Idealist sein und düstere Beweggründe haben. Zwei sehr gut geschriebene Figuren, weil sie so enorm widersprüchlich sind. Und das tut dem Theater immer gut. Denn wir erleben doch im Augenblick auch die Heraufkunft des komplett Irrationalen.
Die Hamburger Wiederbegegnung bleibt im Kern dieses richtungweisenden Stückes immer sehr präzise auf der Spur. Und wie so oft hat Raimund Bauer auf die winzige St. Pauli-Bühne ein Weltgefüge für sich gebaut. Mit einem Kreis unten, sieht aus wie eine Drehbühne, ist aber keine. Bechtolf selbst drückt Sofa, Tisch und Stuhl hin und her. Und einem kreisrunden Lichtobjekt darüber. Das ist symbolisch. Aus diesem Kampf der Geschlechter um die Macht gibt es in diesen Kreisen kein Entkommen. In dieser starken Szenerie kämpft Ulrich Wallers Inszenierung sehr erfolgreich um den Text. Denn der klingt ja weithin wie eine Partitur, in der die Stimmen ineinandergreifen, einander überlagern und so die beiden Kämpfer auf der Bühne in die Schlacht begleiten. Das Stück bleibt ein Ereignis, auch nach so vielen Jahren. Und Oleana, der Titel einem Volkslied entlehnt, erzählt vielleicht sogar noch deutlicher als früher von der Sehnsucht nach dem friedlichen Zusammensein.
Sagt Michael Lages, er sah Oleana in Hamburg. Vor 100 Jahren, da wurden Werke der Stuttgarter Kunstsammlung erstmals öffentlich gezeigt. Vor 20 Jahren, 2005 war das, bekam die Sammlung den Neubau dann am Schlossplatz. Und dieses Doppeljubiläum präsentiert jetzt eine Ausstellung mit Werken aus der eigenen Sammlung und fragt unter dem Titel Doppelkäseplatte, wie verändert sich? Wie sieht die Sammlung nach 100 Jahren aus? Wie perfekt gereift ist sie oder riecht sie schon? Läuft sie davon? 7 Themenräume der kostenfreien Ausstellung sah Christian Gampert.
Käse wird nur nach einem Reifungsprozess wirklich gut. Manchmal erst, wenn er Schimmel ansetzt. Der Künstler Dieter Roth, der nicht nur mit der Sprache, sondern gern auch mit Lebensmitteln experimentierte, hat mit seiner Doppelkäseplatte aus dem bewegten Jahr 1968 der Ausstellung einen trefflichen Horizont beschert. Die zwischen zwei riesigen Glasscheiben verwesenden Käsesorten bildeten im Lauf der Jahre immer neue abstrakte Landschaftsformen, in die man alles Mögliche hineinprojizieren kann und konnte. Sie zeigen paradigmatisch natürlich auch, dass sich unser Begriff von Kunst ständig ändert und dass die Tätigkeit des Schauens und Sammelns immer neu überdacht sein will. Wie wird aus einer städtischen Kunstansammlung, deren Grundstock 1924 von einem Marchese Silvio della Valle di Casanova der Stadt Stuttgart geschenkt wurde, ein kompaktes Stück Kunstgeschichte? Die Stuttgarter Direktorin Ulrike Groß sagt, indem man nicht alles haben will, sondern sich auf das eigene und Unverwechselbare besinnt.
Wir sind ein kommunales Haus, wir denken aber national und international. Das zeigt sich jetzt auch in unserer Jubiläumsausstellung, wie wir versucht haben, Generationen und Nationen übergreifend Werke und Themen miteinander zu verknüpfen.
Mit der fulminanten Geburtstagsschau schicken uns die Stuttgarter auf einen Parcours, der eher das Ungewöhnliche betont und neue Verbindungen stiftet. Also nicht nochmal Otto Dix mit all seiner moribunden Kraft, sondern Dix in Kombination mit Gegenwartskunst, also mit Dix-inspirierten Frauenzeichnungen der schwarzen Kara Walker und mit einem Super-8-Film mit kriegsversehrten Dix-Figuren von Yael Bartana. Im Parterre kann man zunächst einmal lernen, dass es einst einen schwäbischen Impressionismus gab. Dann kommen schon die Highlights von Stankowski, der sein halbes Leben in Stuttgart wohnte, ergänzt mit einer neuen, konkreten Arbeit von Helge Young, die rasselnde Glöckchen in beweglichen Vierkanten Viereckformen anordnet. Die Ordnungsprinzipien der insgesamt 7 Kuratorinnen für diese Ausstellung werden dann ziemlich deutlich. Es geht um Frauen, um Außenseiter und um die Zukunft der Malerei, die von digitalen Medien quasi eingeholt wird, sich aber mit der Benutzung des Computers auch etwas Wildgestisches bewahren kann. Wie etwa bei Tim Beresheim, der mit dem Computer malt. Aber auch bei den kalten Körper- und Architekturbildern von Lambert Maria Wintersberger und Ben Willikens.
Dieser Raum war auch für mich wirklich eine große Überraschung, weil es nämlich wirklich um digitales Denken geht, aber auch um Oberfläche, um Glattheit von Oberflächen und wie so unterschiedliche Werke dann in einem Raum doch sehr gut zusammen funktionieren.
Frauen waren in der Sammlung unterrepräsentiert. Die Direktorin Ulrike Groß hat da nachgekauft in der Gegenwartskunst und auch in der klassischen Moderne. Die auf wenige Umrisse reduzierten Bettlerinnenfiguren der 1972 geborenen Andrea Büttner rücken uns erstaunlich nahe auf den Leib und Ida Kerkovius, die einstige Assistentin des frühabstrakten Stuttgarter Farbmagiers Adolf Hölzel, wird hier mit leuchtenden Glasfenstern und Teppichen zu einer Künstlerin völlig eigenständigen Rechts.
Adolf Hölzel hatte mit Ida Kerkovius eine hervorragende Künstlerin in seiner sogenannten Damenklasse. Die beiden begegnen sich wirklich auf Augenhöhe.
Die linke Stuttgarter Subkultur der 1960er bis 80er Jahre kommt mit sehr schrägen Assemblagen und Collagen zu Wort. Dass solche Positionen hier zu Wort kommen, ist Programm und macht auch Reichtum und Buntheit dieser großen Rückschau aus. Im obersten Saal dann großformatige Malerei. Die 1970 gestorbene Ida Kerkovius kombiniert mit dem malenden Punkmusiker Markus Oehlen und seinen visuellen Samplings. Dort gibt es auch eine große Farbinstallation von Dana Greiner, in der 2 bemalte Platten quasi voreinander zurückweichen. Diese Kommunikationshemmung wird beim Publikum wohl eher nicht auftreten. Man muss dieser anarchisch vielfältigen Stuttgarter Rückschau einfach zugeneigt sein.
Sagt Christian Gampert, nix wie hin. Es fehlen die Kulturmeldungen, Karin Fischer hat sie.
Eine unverwechselbare Stimme und ein unverwechselbarer Charakter. Hans-Peter Korff prägte mit schmalem Gesicht und Nickelbrille jahrelang die Serien Diese Drombuschs und Neues aus Uhlenbusch im ZDF. Jetzt ist der Hamburger Schauspieler im Alter von 82 Jahren gestorben. Als Vater Sigi erreichte er neben Vita Pohl bei den Drombuschs ein Millionenpublikum.
Wie lange glaubst du, wird dich dein Chef noch haben wollen, nachdem ihm klar geworden ist, dass er offenbar nur dazu da ist, dir deine Schlagersängerinnenkarriere zu finanzieren?
Eine Figur, die er selbst als kleinbürgerliche, armselige Arschgeige bezeichnete, weshalb ihn der Autor der Serie schon nach 13 Folgen rausschrieb. Schon in den 70er Jahren war die norddeutsche Kult-Kinderserie Neues aus Uhlenbusch ein Straßenfeger mit Hans-Peter Korff als freundlichem Briefträger Onkel Heini, der zwischen Post, Tante-Emma-Laden und vielen Bauernhöfen hin und her radelte und fröhlich Geschichten erzählte.
Eine Butze. Oh, das ist eine kleine Hütte wie eine Höhle. Die baut man aus altem Holz und aus Pappe und aus Plastikplatten. Aber ob die Jungs die Mädchen mitspielen lassen?
Das bekam ja dann eine ganz andere Resonanz. Da saßen ja bis zu 4 Generationen dann am Sonntag um 14:45.
Korffs TV-Auftritte ließen sich endlos fortsetzen, von Adelheid und ihrem Mörder über den Alten bis hin zum Helmut in Loriots Papa Ante Portas. Seine eigentliche Passion aber war das Theater. Erste Auftritte hatte er im Studententheater in Hamburg und nach der Schauspielausbildung dann Stationen in Stuttgart und Düsseldorf, anschließend wieder Hamburg. Während seine Figuren im Fernsehen eher kauzig und linkisch waren, spielte er auf der Bühne im Urfaust oder in Lessing Nathan der Weise, so unter Klaus Peimann am Berliner Ensemble. Korff war auch ein begnadeter Hörspielsprecher. Bis zuletzt stand er mit seiner 4. Frau für Lesungen auf der Bühne. In der Nacht zum Sonntag ist Hans-Peter Korff in seiner Heimatstadt Hamburg gestorben. Das Goethe-Institut fordert die Stärkung der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik in der nächsten Legislaturperiode. Zur Begründung heißt es, die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik entwickle überzeugende Angebote für potenzielle Fachkräfte und leiste damit einen wichtigen Beitrag zur qualifizierten Erwerbsmigration. Sie könne Deutschland in der Welt erklären und in sicheren Räumen auch für freiheitliche Werte und Pluralismus einstehen. Damit stärke sie Frieden und Verständigung über kulturelle Grenzen hinweg. Die Führungsspitze des Goethe-Instituts fordert eine Steigerung von jährlich 3%. Derzeit unterhält es 151 Institute in 98 Ländern. Und auch das noch, Castingdirektorin Andorte Brake hat schon die Rollen in über 100 Filmproduktionen besetzt, darunter Nirgendwo in Afrika, Der Untergang oder der Bader-Meinhof-Komplex. Für ihre Arbeit wird sie nun mit dem Ehrenpreis der Deutschen Filmakademie ausgezeichnet.
Die Kulturmeldungen waren das mit Karin Fischer am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten, die Informationen am Abend berichten, unter anderem über den Widerstand der Grünen zur Schuldenbremsenreform von Schwarz-Rot.